Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit. Wir gucken zurück auf die Champions League. Wir sprechen über 50 plus 1. Das wird eine sehr interessante, sehr intensive, sehr spannende Diskussion. Da waren nämlich Uli Hoeneß und Martin Kind die Tage bei der Hannoverschen Neuen Presse bei einem Talk. Und da werden wir Zitate nochmal aufgreifen und zerpflücken. Ossi hat den öffentlichen Einstand von Rudi Völler im Sportstudio mit DFB-Präsident Neuendorf erlebt und bewertet und begutachtet. Habe ich irgendwas vergessen?
Du hast eine ganze Menge vergessen.
Na?
Die Bayern natürlich.
Bayern.
Die Gladbacher natürlich.
Gladbacher.
Manchester City und so weiter. Manchester United.
Vorgriff auch auf die kommende Champions League-Woche.
Auch
also
das.
Gute intensive Themenlage. Es ist eine sehr, sehr gute Sendung. Sehr, sehr gute Sendung.
Ich würde fast so weit gehen zu sagen, besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo, hello und alaf, mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres Ohres Vertrauens und am anderen Ende der Jeck aus München.
Hallo.
Wolf, ich grüße dich.
Ich grüße dich zurück.
Wir müssen uns an dieser Stelle erstmal entschuldigen, also ich für meine Stimme und wir für unsere Verspätung. Wir sind in dieser Woche leider so busy gewesen, dass es nicht möglich war, früher zu erscheinen. Deswegen ausnahmsweise am Freitag. Wir haben das kommuniziert bei Insta und ehrlicherweise wart ihr sehr nett zu uns und habt gesagt, können wir verstehen. Aber einen Wunsch haben wir dafür. Wolf muss nochmal eine kurze Sequenz auf Schwäbisch machen. Können wir das, kriegen wir das hin, Wolf?
Das wird, wenn es die Themenlage hergibt, wenn der VfB Stuttgart eine Rolle spielt, dann kriegen wir das Ganze hier hin. Ja, das glaube ich schon.
Du bist noch busier als sonst im sonstigen Leben schon, Wolf, weil du gerade so an verschiedenen Projekten unterwegs bist, unter anderem auch im Trampolin-Bereich, habe ich gehört.
Absolut im Trampolin-Bereich, ja, genau so ist es. Also,
klär uns
ist
auf.
Ja, mittlerweile bekannt, wir machen die, haben gerade abgedreht die dritte Staffel von Big Bounce, der Trampolin-Show für RTL. Also amtsdeutsch nennt sich das Physical Entertainment. Physical Entertainment, also da gehört zum Beispiel dazu sowas wie Ninja Warrior oder so. Also sportliche Auseinandersetzungen, die im Unterhaltungsbereich Primetime stattfindet. So, also das ist so die grobe Stoßrichtung. Das Format, die ersten beiden Staffeln waren sehr erfolgreich. Nichtsdestotrotz hatte sich RTL dazu entschlossen, das Thema ruhen zu lassen nach der zweiten Staffel. Und dann wurde jetzt quasi ein Jahr daran gearbeitet, einen neuen Parcours zu erstellen und eben eine dritte Staffel zu machen. Und das habe ich quasi in den letzten 14 Tagen habe ich mich ausschließlich damit beschäftigt. Ja.
Du warst in so einer Halle in...
Genau, das ist in so einer großen Messehalle.
In Holland irgendwo.
Genau, in Breda. Gibt's halt, da waren die ersten beiden Staffeln auch schon. Große Messehalle. Also es muss halt viel passen. Es muss halt Fernsehstudio tauglich sein. Du musst da Beleuchtung reinhängen. Und du musst natürlich einen Parcours dahin stellen. Das heißt, du brauchst Höhe und brauchst Weite und diese Halle in Breda eignet sich also vorzüglich dafür, also um auch eben Zuschauer da unterzubringen.
Spektakulär.
Ja, es ist wirklich spektakulär. Es ist eine spektakuläre Staffel, also demnächst bei RTL und es können sich alle darauf freuen. Es ist also von jung bis alt und das ist halt das Faszinierende. Es ist eben nicht so wie bei Ninja Warrior, dass du im Prinzip nur Ausnahmeathleten da hast und du sitzt zu Hause auf der Couch und fasst dir lässig in die Chipstüte und sagst, Donnerwetter. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, versuche ich das auch. Sondern du hast halt Kinder, die damit springen. Du hast über 60-Jährige, die damit springen. Das ist beste Familienunterhaltung und sportlicher Wettkampf auf höchstem Niveau. Das ist schon echt ein sehr gutes Format. Und es wird keiner irgendwie durch den Kakao gezogen, sondern ganz im Gegenteil, jeder, der antritt, wird mit größtmöglichem Respekt behandelt. Und das ist mir persönlich auch wichtig, weil das mache ich ja im Fußball genauso.
Also, durch Kakao ziehen können wir hier im Podcast, dafür sind wir ja.
Genau, dafür gibt es dann so einen Podcast und dann ziehen wir uns gegenseitig durch den Kakao. Genau. Ja, aber es ist halt, also du kannst, jeder Teilnehmer kann sich eben sicher sein, dass er nicht irgendwie bloßgestellt wird, sondern er wird am nächsten Tag vom Nachbarn und von den Freunden aufrichtige Anerkennung erfahren für die Leistung, die er dort und den Mut, den er aufgebracht hat oder sie, um diesen Parcours zu bestreiten. Das ist schon, schon einmalig. Also es ist außergewöhnlich, es ist Top-Familienunterhaltung. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, das wieder zu machen.
Also wir werden hier alles dafür tun, dass wir da demnächst auch dabei sind, weil meine Tochter jetzt auch im Trampolin-Bereich unterwegs ist.
Ja, naja, sicher.
Zum Geburtstag eins geschenkt bekommen und ja, leider aufgrund des Wetters jetzt noch nicht ausführlich zu Ende getestet, aber jedes Mal, wenn es das Wetter zulässt, geht's schon ab da. Also ja. Das ist auch ich bin da unterwegs, Wolf.
Ja, das ist sehr gut, sehr gut.
Die, vielleicht einmal kurz noch zur Entschuldigung meiner Stimme. Die meisten von euch werden es ahnen. Es ist Karneval aktuell.
Ja.
Und auch ich war nicht ganz untätig, war Mittwochabend kurz in Köln unterwegs. Mittwochabend ist eigentlich immer die beste Party tatsächlich im Kölner Karneval. Kann ich nur empfehlen. Weibertanz heißt das Ganze.
Ja.
In der Halle Tor 2. So eine Party-Location und da gehen wir eigentlich seit Jahr und Tag immer hin, weil da sind die Leute noch gut drauf am Mittwochabend, ja. Da haben alle noch Bock und da spielen dann hier, keine Ahnung, Cat Balou und Kasala und die Höhner und da ist wirklich schon eine sehr geile Partystimmung immer und gestern war es dann mit Familie, Familienkostüm auch unterwegs hier im niederrheinischen Karneval, ja, also es war spektakulär und geht die nächsten Tage auch so weiter. Wobei ich am Samstag auch in Gladbach zugegen sein werde, gegen Bayern.
Ja.
Du bist ja, glaube ich, bei Frankfurt gegen Werder, richtig?
Genau so ist es, ja. Das ist das 18:30-Topspiel.
Und wir haben natürlich die Champions League, auf die wir vorausschauen und auch ein wenig zurückblicken. Denn diese Woche war nicht nur Big Bounce und Karneval, sondern auch großer Sport.
Ja.
Und die Bayern haben es in Paris, würde ich jetzt mal sagen, sehr gut gemacht, oder?
Ja, das ist so. Also sehe ich genauso. 1-0 in Paris zu gewinnen, Achtelfinal-Hinspiel, tipptopp. Also ich hab ein bisschen was gelesen, auch so, also es ploppte dann irgendwann auf, es kriegst ja dann so Push-Up-Nachrichten,
ja,
ne? Von den unterschiedlichen Apps und Diensten, die man so bemüht. Und es tauchte unter anderem auf, Zittersieg in Paris. Das hat dann sofort so ein Geschmäckle. Ich finde, es ist nichts passiert, wofür sich die Bayern entschuldigen müssten. Also ganz im Gegenteil. Das ist ein großer Sieg für Julian Nagelsmann. Das ist mal Fakt.
War auch so ein bisschen seine Reifeprüfung, ne? Haben wir vorher davon gesprochen, so ein bisschen.
Ja, jetzt hat er ja über 200 Bundesligaspiele und stand auch schon mal in dem Champions League Halbfinale. Also, das ist mir auch alles ein bisschen hoch und ein bisschen groß gegriffen. Aber es war, glaube ich, das wichtigste Spiel in seiner Amtszeit beim FC Bayern.
Und es gibt noch ein Rückspiel, was gefährlich ist.
Es gibt noch ein Rückspiel, natürlich. Also, was er natürlich auch bestehen muss. Und dann kommen weitere große und noch größere Aufgaben. Aber da war schon vernünftig Druck drauf und die Personalie Müller war natürlich besonders,
ja.
Den setzt er auf die Bank.
Ähnlich wie Reus beim BVB, ne?
So. Bitte?
Ähnlich wie Reus beim BVB.
Ja, also was ich im Vorfeld sogar vermutet hatte, jetzt kann ich mich hier als Schweinchen schlau hinstellen, aber ich habe es tatsächlich vermutet, dass er ihn weglässt und trotzdem ist es natürlich ein hohes Risiko, dass er eingeht damit. Weil du hast ja in den letzten Wochen hast du ja bei aus der Außensicht so ein bisschen das Gefühl gehabt, Julian Nagelsmann ist ein bisschen Beifahrer jetzt. beim FC Bayern. Ja. Also es geht um andere Themen und alle fahren so ein bisschen Schlitten und er sitzt irgendwie so an der Seite dabei. Und in dem Fall war es halt einfach wichtig, auch für ihn persönlich. Er hat eine harte Entscheidung getroffen, Müller nicht mitzunehmen. Und am Ende wird er über das Ergebnis abgerechnet und hat dem Ergebnis nach gewonnen. Das wird sein Profil schärfen, ganz sicher. Und das war ganz wichtig und deshalb war das ganz groß.
Du musst trotzdem, das Ding jetzt halt nach Hause bringen, ne?
Das, genau. Ja. Und trotzdem, das wollte ich sagen, gehört natürlich zur Wahrheit mit dazu, wenn er im Rückspiel ausscheidet hier, war alles für den Arsch, ja, sozusagen. Ne?
Ja.
Aber das, er hat jetzt auf jeden Fall die Basis geschaffen für 3-4 Wochen, das Rückspiel in 4 Wochen, glaube ich. Das weitestgehend ruhiges Arbeiten, sofern man das eben kann in München. Und trotzdem, wenn es in Gladbach auf die Wurst gibt, dann geht es wieder von vorne los.
Das wäre natürlich der Klassiker. In Gladbach haben sie ja vor den Spielen gegen Schalke und Hertha, die sie jetzt hintereinander hatten, schon gewitzelt. Ja, jetzt gewinnen wir halt zweimal nicht, um dann wieder die Bayern zu schlagen.
Ja.
Also der erste Teil der Prophezeiung ist schon mal eingetreten. Und die haben weder gegen Schalke noch gegen Hertha gewonnen. Und es ist so ein bisschen auch so diese launische Diva vom Niederrhein, die es mittlerweile geworden ist in den vergangenen Jahren.
Ja, bitter eigentlich.
Ja,
ne? Ich meine, wenn wir einen kurzen Schlenker machen zu Gladbach, es ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Das ist so. Es ist für mich tatsächlich sehr schwer nachzuvollziehen, warum Gladbach da nicht aus dem Arsch kommt, ehrlich gesagt.
Definitiv.
Weil die immer wieder gute Ansätze haben, ja, die haben immer wieder zwischendrin gute Spiele, die haben eigentlich einen guten Kader.
Ja.
Jetzt kann man sagen, 1 bis 13, ja, und dann ab 14 Franz ist dann aus ein bisschen. Aber die haben ja auch nur einen Wettbewerb zu bespielen. Ne?
Exakt.
Also das ist ja dann auch, dann hast du mal ein bisschen Verletzungspech, fehlt dir mal Itakura, fehlt dir mal. Also jetzt Neuhaus ist ja schon...
Thuram, Player waren zwischendurch auch mal weg und so.
Thuram, Player, ja, immer mal wieder, Stindl mal mit Problemen, so. Aber nichtsdestotrotz hast du eigentlich einen guten Kern. Also einen hochklassigen Kern, finde ich sogar. Da finde ich, kann man ein bisschen... Also da ist so mehr drin.
Da ist mehr drin.
Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie in Gladbach so ein bisschen den Haken dran gemacht haben an die Saison. Also so vom Gefühl her, weil alles spricht von Übergangsjahr und im Sommer gibt es da eine ganz neue Mannschaft und so und so viel werden gehen und der wird seine Karriere beenden oder wird sie nicht beenden oder der geht ablösefrei. Also das ist so eine Saison im Schwebezustand.
Ja, das Gefühl habe ich auch, vielleicht. Wolf, aber das ist ja natürlich, darf das ja nicht passieren, ne? Also deutlich zu früh. Ne?
Ja, total.
Die haben ja wirklich, genau wie du sagst, gefühlt das Ding schon vor 3 Wochen abgeschenkt, weil sie sagen, ja gut, ist eh Übergangssaison und in der Übergangssaison werden wir am Ende, ob wir jetzt 9., 10. oder 11. werden, ist auch egal. Das ist halt, so darf es da halt nicht rangehen. Und das ist natürlich viel zu wenig, finde ich auch, für die Ansprüche, gerade in einer Saison, wo du dich darauf vorbereiten musst, dass es im Sommer einen großen Umbruch gibt, ist es ja umso wichtiger, vielleicht auch sich für Europa zu qualifizieren, um natürlich den Club auch wieder attraktiver zu machen für potenzielle Neuzugänge, die du ja zwingend brauchst, weil du im Sommer Material verlieren wirst. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, finde ich, in der Gladbach da gerade steckt. Mit Farke ist auch so, man weiß es noch nicht so richtig. Ich finde ihn eigentlich einen sehr guten Trainer. Ich fand ihn auch bei Norwich schon gut und ist auch ein guter Typ und so.
Ja.
Aber so richtig, das kriegt irgendwie noch nicht so richtig auf die Kette. Und ich habe das Gefühl, bei der Mannschaft hast du auch so ein bisschen diese Verschleißerscheinung. Ne? Also da braucht es wirklich, glaube ich, auch mal eine Blutauffrischung.
Ja.
Aber es ist natürlich auch die Gefahr, dass es dann eher noch mal einen Schritt zurückgeht als nach vorne, ne?
Also ja, es ist halt in Gladbach eigentlich vor anderthalb, 2 Jahren schon verpasst worden, so einen Schnitt herbeizuführen.
Ja.
Und dann hast du jetzt, im vergangenen Sommer hast du einfach wirtschaftliche Zwänge gehabt. Da ging dann nicht so viel mehr, ne? Und vielleicht muss man das jetzt einfach mal hinnehmen und muss es jetzt mal aushalten. Nichtsdestotrotz ist der Kader einfach zu gut für das, was sie im Moment was sie im Moment zeigen. Und wenn du dann eben siehst, wie sie punktuell in der Lage sind zu eskalieren, ne, und zu performen, dann ist es eigentlich, also ja, also dann lässt es einen so mit Fragezeichen zurück. Und das ist ja, in Gladbach ist es ja genauso. Also die stehen ja auch da und sagen, es gibt's doch gar nicht. Und der Fage steht auch da und sagt, es gibt's doch gar nicht. Also,
ja, total.
Ich meine, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben gut trainiert, wir haben jetzt keine Überbelastung. So, warum sind wir nicht in der Lage?
Ja, keine Konstanz, ne? Das ist wirklich das einzige Konstante, ist die Inkonstanz da bei Gladbach.
Ja.
Das ist wirklich ein dickes Fragezeichen, ähnlich wie bei Leverkusen, die es auch immer noch nicht konstant hinkriegen, finde ich. Fast noch eine bessere Mannschaft haben eigentlich.
Ja, fraglos.
Und da auch irgendwie im Mittelfeld rumkrebsen. Es ist tatsächlich erstaunlich. Aber lass uns nochmal auf die Champions League zurückgucken.
Und, ja.
Die Bayern haben wir schon gehakt. Ich glaube trotzdem, vielleicht noch einen Satz dazu. PSG ist halt jederzeit in der Lage, auch in München zu gewinnen. Und
das ist ja, das ist es ja. Und trotzdem nimmt sich das Ergebnis erstmal isoliert. Das
absolut.
Ist ein Champions League Achtelfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain, dass du mit 1-0 gewinnst.
Hätte jeder unterschrieben. Jeder.
So, ja. Also das ist, also da brauchst du nichts von Zittersieg und da ist nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Wenn du ein Auswärtsspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain 1-0 gewinnst, dann unter den Voraussetzungen, die wir mitgebracht haben, wo du eben siehst, dass die nicht im Fluss waren und dass die ganz viele andere Baustellen hatten, dann ist es einfach ein großer Sieg und ein extrem wichtiger Sieg für hier den inneren Frieden. Die Chakren sitzen übereinander, das Chi fließt, so alles in Ordnung, aber bereit, mit dem Vorschlaghammer zerstört zu werden, wenn sie in Gladbach verlieren. Das ist Bayern München. Aber wenn wir nur über dieses Ergebnis sprechen, bin ich nicht bereit, irgendwelche Abstriche zu machen und irgendwie nach der B-Note zu fragen. Das war jetzt kein gutes Fußballspiel. Ich habe relativ viel gesehen. Das kann hinten raus auch 1-1 ausgehen. Ich hatte das, glaube ich, sogar bei euch gesagt. Es wird so ein bisschen darauf ankommen, wie effizient schließt man ab. Ne?
Ja.
Weil ansonsten begegnet man sich auf hohem Niveau und das ist ein Hinspiel, auch das fließt mit ein, also es geht jetzt nicht volles Risiko, sondern erstmal stabil stehen, beide Mannschaften werden ein bisschen was bekommen, so, wer nutzt seine Chancen? Das ist die Geschichte dieses Spiels gewesen in der jüngeren Historie in den letzten Jahren und so war es ja auch diesmal mit dem besseren Ende für die Bayern, alles richtig gemacht.
Sommer, sein bestes Spiel bisher gemacht. Die Spötter haben gesagt, das erste Mal musste er mal einen Ball halten. Das war jetzt natürlich nicht ganz so, aber
Aber auch das ist halt, auch das ist wichtig, weil das war einfach ein Schwierigkeitsgrad, ein neuer Schwierigkeitsgrad. Die haben ihre großen Erfolge in den vergangenen Jahren alle mit Manuel Neuer gefeiert. Und die wussten, da steht halt Manuel Neuer im Tor. Also wenn mal einer durchrutscht, steht halt immer noch Manuel Neuer im Tor. Und jetzt bei allem Respekt hast du du hast einen super Torhüter hinten drin. Also, aber es ist halt nicht Manuel Neuer, sondern es ist halt, also diese Erlebnisse mit Jan Sommer musst du dir erarbeiten. Das war ein ganz wesentliches Erlebnis.
Ja, für ihn auch wichtig, glaube ich, auch so vom Standing in der Mannschaft oder einfach genau, was du sagst, damit der ganze Laden zusammenbleibt und den nicht irgendwie um die Ohren fliegt, war das extrem wichtig. Und sowas kann ja dann auch, das hat die Vergangenheit schon aufgezeigt, nicht nur bei Bayern, sondern auch bei anderen Clubs, dass du über die sportlichen Erfolge eben das andere dann auch ausblenden kannst, ne? Also dass du sagst, okay, das schweißt die Mannschaft noch eher zusammen, auch wenn es im Verein unruhig ist. So. Und ich glaube, das Momentum könnte bei Bayern da sein oder geschaffen sein mit diesem Sieg. Also ich bin gespannt. Bei Dortmund, muss ich jetzt zugeben, habe ich selber nur wenig gesehen, viel gelesen. War, glaube ich, am Ende auch ein knappes Ding. Aber auch das,
1-0
gegen Chelsea zu Hause unterschreibst. Ne?
Also genau.
Kein Gegentor.
Also was willst du denn haben? Genau. Ja. Du schlägst sie, du spielst zu null, alles in Ordnung.
Ja, sag ich auch.
Also alles in Ordnung. Diese Gierigkeit oder diese Gier, die da offensichtlich medial herrscht und dieser Hang, so das Haar in der Suppe zu finden, Da bin ich nicht bereit, das mitzugehen, das sage ich dir. Das ist bei Dortmund genauso wie bei den Bayern auch. Also wir reden über zwei deutsche Champions-League-Teilnehmer, die bei Mannschaften spielen, die in ganz anderen Dimensionen wirtschaften, als es die jeweiligen deutschen Clubs tun. So, und wenn du die schlägst in einem Hinspiel, dann hast du nichts falsch gemacht. Dann waren deine Entscheidungen, die du getroffen hast, waren richtig. Und dann gehört es sich nicht, finde ich, das Haar in der Suppe zu suchen. Weil eigentlich, also es gibt ja offensichtlich keins. Bist du noch dran?
Ja, ich überlege gerade.
Ja.
Ich suche das Haar.
Ja, du suchst das Haar, ja. Ja, klar. Ja,
nein,
ich verstehe schon.
Ich bin.
Aber das ist dann vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Schreibenden und einem Kommentator, der im Prinzip mit dem Spiel 4-5 Tage arbeiten muss. Und ich mache halt mit Abpfiff den Haken dran.
Absolut, absolut.
Ja, und sag, was hat es für Auswirkungen? Es hat die Auswirkungen, dass die Ausgangsposition gut bis sehr gut ist und dass dann nach dem Rückspiel abgerechnet wird. So, das ist die Auswirkung.
Wie siehst du die Ausgangslage vor den restlichen beiden Spielen, die in der kommenden Woche anstehen? Auch zwei mega spannende Duelle, Leipzig, Man City und ja. Eintracht gegen Neapel momentan, wo die ja, beste Mannschaft Europas.
Neapel?
Ja, zumindest mal punktemäßig. Ja. Und haben natürlich mit Osimhen und dem anderen Menschen, den ich nicht aussprechen kann, zwei überragende Spieler auch, die momentan echt für Spektakel sorgen.
Es ist eine überragende Mannschaft.
Ja.
Es ist eine überragende Mannschaft. Und Frankfurt geht da nicht als Favorit rein.
Sehe ich auch so. Sehe ich auch so.
Aber Frankfurt muss nicht Favorit sein, um Spiele zu gewinnen.
Nein, zumal die ja, sag ich mal, durchaus auch mittlerweile eine recht breite Brust, mit breiter Brust unterwegs sind, ob in Europa oder in Deutschland. Ne? Das,
ja.
Das ist auch nicht mehr die Eintracht von vor drei Jahren. Das wissen sie in Neapel auch. Ne? Ich fand, bei der Auslosung hat es Markus Krösche, glaube ich, ganz gut gesagt. Sagte, naja, wir haben jetzt, das ist kein schönes Los, aber wir sind auch kein schönes Los. So.
Nee, das stimmt. Genau so ist es.
Und,
genau so ist es. Das, also, bei der Eintracht hat mich das 0-3 in Köln, also so in der Deutlichkeit und in der Klarheit, hat mich überrascht.
Total, fand ich auch.
Das hätte ich nicht erwartet. Also nicht so, dass man in Köln ein Spiel verlieren kann. Das ist auch schon anderen passiert. Aber dass sie also so staubtrocken und so deutlich verlieren, das hat mich überrascht, ehrlicherweise. Aber ich glaube, dass sie es in Frankfurt alle gut und richtig einsortieren können. Und vielleicht ist das dann auch der Schuss gewesen, den es gebraucht hat, im richtigen Moment. Ich meine, gegen Werder müssen sie liefern. Es ist fraglos so, spielt gegen Aufsteiger zu Hause. Die haben jetzt mehrfach bewiesen, dass sie, gerade was für englische Wochen angeht, dass sie damit klarkommen, weil sie gewisse Routinen entwickelt haben. Entsprechend sollte das kein Problem sein. Morgen Bremen und Dienstag ist das, glaube ich, ne? Neapel.
Dienstag ist, glaube ich, Frankfurt, ja, Mittwoch.
Ja. Und ich sehe die nicht chancenlos. Also ganz und gar nicht. Weil der Eintracht, ich traue der Eintracht immer grundsätzlich alles zu.
Hat sich ja auch gezeigt, die letzten Jahre, dass das nicht so verkehrt war. Bei RB ist es so, dass City in England wieder in der Spur ist, kann man, glaube ich, so sagen. Arsenal ja. Geschlagen am Mittwoch, Tabellenführung zurück, haben natürlich noch ein Spiel mehr. Aber ja, ist und bleibt halt eine der besten Mannschaften, die es gibt. So.
Kurzer Schlenker zur Premier League, ja. Auch das hatten wir ja. Es war klar, dass es bei Arsenal dass es bei Arsenal ab und zu noch Spiele geben wird, die sie einfach nicht gewinnen, dass es Phasen geben wird. Die Frage ist, wie lange lässt City die Tür auf? So, jetzt haben sie das direkte Duell verloren, haben noch ein Spiel in der Hand, alles in Ordnung. Aber wir alle wissen, dass Pep Guardiola vor einigen Wochen gesagt hat, Meisterschaft kannst du vergessen, das Ding ist durch. Und seitdem gewinnen die jedes Spiel. Also eine sehr kalkulierte Aussage, ja. Wie sie typisch ist für ihn. Nimm den Druck von der Mannschaft und dann funktioniert es auf einmal wieder.
Ich sage, in zwei Spielen wird sich City am Ende durchsetzen, glaube ich. Trotzdem ist auch das kein ja, wird auch kein Durchmarsch, glaube ich. Also auch das werden zwei enge Spiele werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Dafür ist RB auch zu gefährlich und zu gefestigt. Und Marco Rose auch jemand, der seine Mannschaft in solchen Spielen einstellen kann. Da bin ich auch fest von überzeugt. Am Ende glaube ich trotzdem nicht, dass sie weiterkommen. Ich würde jetzt nach den Hinspielen tatsächlich glauben, dass Dortmund und Bayern beide durchgehen. Und hoffe auf die Eintracht, wenn wir drei Teams im...
Das wäre ja Wahnsinn. Das wäre ja Wahnsinn. Also es gab gestern den Pressetalk, ne, von der Hannoverschen.
Ja.
Wo Uli Hoeneß und Martin Kind da waren.
Von der neuen Presse, 50
plus 1, ja. Wo die 50 plus 1 Diskussion geführt wurde. Das habe ich alles mit großem Interesse gelesen und verfolgt. Das würde ja diese Diskussion komplett ad absurdum führen. Also
ja, aber lass uns da, Prinzip, gut, dass du es ansprichst, Wolf. Lass uns da nochmal.
Wenn im Prinzip drei wirtschaftlich gesunde Vereine, ne, es schaffen, unter die besten 8 Mannschaften in Europa zu gelangen. Weißt du?
Ja,
also das ist ja schon. Also dann frage ich mich, müssen wir die Diskussion führen? Ich glaube schon, dass wir sie führen müssen. Also wir müssen sie führen, weil. Es ist ja, Borussia Dortmund ist ein aktiennotierter, börsennotierter Club. Also da ist die Lage ja auch nochmal ein bisschen anders. In München hängen Anteilseigner mit drin. Also so, aber es gibt halt nicht das klassische Oligarchenmodell, ja, oder genau. Das Gönnermodell oder das.
Also ich habe hier
irgendwelche Staaten, irgendwelche Clubs.
Ich habe die Zitate hier, Wolf. Lass uns die doch mal eben anschauen, weil der Uli Hoeneß hat gesagt, Martin Kind war ja auch dabei. Wir bei Bayern München, sagt Uli Hoeneß, wären total dafür, dass 50 plus 1 fällt, weil wir international total ins Hintertreffen geraten. In England ist jeder Erst- und Zweitligaverein mit einem großen Unternehmen, einem Land, einem Oligarchen oder was auch immer verbunden. Deswegen sind die international auch ziemlich weit vor uns. Ich bin dafür, dass jeder Verein das selbst entscheidet. Das hat nichts mit Bayern München zu tun. Es geht darum, den anderen Vereinen die Möglichkeit zu geben, wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist natürlich die Meinung von Uli Hoeneß. Was ich interessant fand, weil du gerade auch den BVB ansprachst, hat dann Kind auch nochmal nachgelegt und hat gesagt, es ging auch darum, dass Watzke jetzt ja mit seinen vielen Ämtern, die er hat bei der DFL und beim DFB und ECA und so weiter, UEFA demnächst, da auch die Bayern so ein bisschen abgehängt hat. Und ja. Dann sagte Hoeneß, das sei nur eine Momentaufnahme, weil die Bayern werden da auch wieder in diese Ämter reinstreben und die seien jetzt halt zuletzt ein bisschen zurückhaltend gewesen. Und dann sagt Kind nochmal auf diese 50 plus 1 vom BVB angesprochen. Herr Watzke formuliert da sehr differenziert. Borussia Dortmund ist die einzig börsennotierte Kapitalgesellschaft im deutschen Fußball. 96% der Anteile sind über den Kapitalmarkt verteilt. Das ist also ein typisches Wirtschaftsunternehmen. Aber dann wird fabuliert über 50 plus 1 und echte Liebe und 50 plus 1, dass sie selbst nicht einhalten.
Ja, also wer möchte ihm widersprechen?
Wer möchte ihm widersprechen?
Ja, absolut. Genau, das ist im Grunde widerspruchsfrei.
Aber es ist schon, also ich finde bemerkenswert, dass das Thema mal aufgemacht wird, weil...
Natürlich, also über kurz oder lang wirst du ja darüber reden müssen. Also du wirst dich irgendwann entscheiden müssen, was willst du? Nur wenn wir jetzt mal philosophieren darüber und visionieren darüber, dass möglicherweise drei deutsche Mannschaften zu den besten 8 in Europa gehören. Und eine Truppe wie Paris Saint-Germain dann nicht mehr. Also, weil das würde es ja bedingen.
Chelsea,
ne?
Auch.
Und Chelsea nicht mehr. Wir greifen jetzt voraus und reden auf der Basis der Hinspiele. Ne? Dann musst du natürlich schon fragen, müssen wir die Diskussion tatsächlich führen? Ja, oder müssen wir sie nicht führen? Müssen wir längere Zeiträume betrachten oder nicht? Und worum geht es eigentlich?
Ja.
Also geht es, und das muss man natürlich schon auch im Blick halten, welcher Club jetzt wo stärker in welchem nationalen oder internationalen Gremium vertreten ist, das interessiert mich im Grunde nicht.
Ja,
das ist so eine Bayern-typische Diskussion. Ist jetzt da zu viel Watzke drin, zu viel Borussia Dortmund, zu wenig Bayern? Das ist mir schwanzegal, ehrlich gesagt. Ja, also weil das ist so klassische Vereinsmeierei, so eine typisch deutsche Diskussion, so ein Stück weit nachvollziehbar, aber besitzt für mich im Grunde keinerlei Relevanz. Ja, also es sollen gute, fähige Leute in den entsprechenden Gremien sitzen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und sollen den deutschen Fußball bestmöglich vertreten, damit wir so eine Rumeierei wie bei der WM in Katar eben nicht mehr erleben. Ja? Sondern dass klare Kante gezogen wird, dass es einen klaren Weg gibt und dass jemand gibt, der dann auch repräsentiert und die Stoßrichtung vorgibt. Ne? Also das ist das mal dazu.
Bist du denn jetzt, würdest du denn sagen, 50 plus 1, bist du eher dafür oder eher dagegen?
Naja, ich bin dafür, dass man es einfach differenziert betrachtet und sehr klar ziehen muss, was möchte man haben. Also da muss man auch die letzten 10, 15 Jahre muss man analysieren, wie hat der deutsche Fußball abgeschnitten. Ja, also wir haben mit dem FC Bayern zwei Champions-League-Sieger. Ja, wir hatten 2013 rein deutsches Champions-League-Finale. Wir hatten die Eintracht im Euroleague-Halbfinale. Wir hatten die Eintracht als Euroleague-Sieger. Macht es Sinn über noch mehr Geld? Ja, und weil um nichts anderes geht es ja.
Ja, natürlich.
Diese Titelfähigkeit auch von anderen Clubs zu erhöhen, ist es wirklich so? Ich glaube schon, dass in England auch einfach wahnsinnig viel Geld verbrannt wird für nichts. Diese Schwarz-Weiß-Diskussion kann man nur sehr schwer führen.
Finde ich auch.
Also wenn du einen Club siehst wie Manchester United, der in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 1 Milliarde investiert hat und am Ende gebar der Berg ein Mäuschen, indem er einmal die Europa League gewonnen hat und einmal, glaube ich, FA Cup-Sieger oder Ligapokalsieger.
Wo sie vorher gar nicht wussten, dass es den Wettbewerb überhaupt gibt. Ne?
Exakt, wo sie eigentlich immer mit der B-Jugend angetreten sind. Klar. Ja, und über die Euro League You're Alive on Channel 5 gesungen haben. verstehst du? Da weiß ich nicht, ob viel hilft. Wo es aber ganz sicher hilft, ist, und das ist ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, wenn es um die internationale Vermarktung geht. Weil mehr Geld bedeutet natürlich Spieler mit größerer Strahlkraft und dann eine bessere weltweite Vermarktbarkeit. Und das ist natürlich ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf.
Geht es am Ende aber auch wieder nur ums Geld, ne?
Also, natürlich geht es ums Geld. Also am Ende ist es eine Frage des Geldes. Aber Manchester United ist ein Club mit weltweiter Strahlkraft, unabhängig davon, ob sie jetzt Titel gewinnen oder nicht. Also die haben in den letzten 10 Jahren an Popularität praktisch nichts eingebüßt.
Ja, obwohl sie nichts mehr gewonnen haben, ja.
Ja, also der Chinese steht nach wie vor morgens um 3 auf, um Spiele von Manchester United zu sehen und um sich da ein Trikot zu kaufen. Ja. Und der Chinese steht aber nicht auf, um sich Borussia Dortmund gegen Mainz anzugucken. Und das ist ja etwas, was du verändern willst, möglicherweise, wenn du es willst. Aber da hilft es natürlich schon, wenn du einfach große Spieler verpflichtest. Weil sie einfach deine internationale Strahlkraft erhöhen. Dafür musst du die Kaufkraft erhöhen.
Ich verstehe deinen Punkt.
Dieser Punkt muss in der Diskussion, die natürlich geführt wird vom Ligaverband und auch vom Nationalen Fußballverband, darfst du diese Diskussion nicht vernachlässigen. Gut, weil du musst sagen, das ist alles schön, was wir hier haben, und es ist auch schön und es macht total Spaß, alles zu gucken. Nur dann ist der Geldfluss ist endlich. So, und Hoeneß, gehe ich jetzt mal davon aus, meint in dieser Diskussion, meint in dieser Diskussion um 50 plus 1 jetzt gar nicht mal so sehr, dass jetzt auch so ein Club wie, lass mich spinnen, Mainz 05 Champions League Sieger wird, ne? Sondern er meint natürlich, dass so ein Club wie Mainz 05 sich möglicherweise einen Spieler leisten kann, der brasilianischer Nationalspieler ist. So wie es Brighton & Hove Albion beispielsweise kann. Im Vergleich.
Ja, ich kann dir.
Meinen Punkt, ja. Und da wird man irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Das bleibt ja nicht aus.
Nein.
Und man kann sagen, es ist alles schön, so wie wir es haben. Und wir haben immer mal wieder 3 deutsche Mannschaften im Viertelfinale. Wir haben jetzt fünf Mannschaften im, nee, vier Mannschaften im Achtelfinale. Das ist mehr als die meisten. Wir schaffen es immer wieder, Überraschungen herzustellen. Aber es sind dann halt auch Überraschungen. Aber es ist halt schön. Also es wärmt das Herz des Fußballfans. Es dem hochdekorierten, hochdotierten, vor allen Dingen Geldadel, europäischen Geldadel zu zeigen. Aber letztlich werden Paris Saint-Germain-Trikots in Fernost verkauft und nicht Trikots von Bayern München, Borussia Dortmund oder zu wenig Trikots von Bayern München, Borussia Dortmund und Mainz 05 und 1. FC Köln.
Ja, das ist ja der nächste Punkt, ne, wo sich, glaube ich, einfach auch so die das Fan- und Konsumverhalten der Generation, die da jetzt ranwächst, das siehst du ja auch an den Trikots. Ne? Die tragen halt nicht mehr ein Trikot von Mainz 05 oder VfL Wolfsburg, wie sie es vielleicht früher auch wenig getan haben, aber zumindest vereinzelt. Oder ich sag jetzt mal, hier wäre der Klassiker, wenn du hier am Fußballplatz vorbeifährst und da trainiert irgendeine D-Jugend, dann hast du früher da Gladbach, Köln, Schalke Trikots gehabt und mittlerweile hast du da halt PSG und Man City. Und ja, da steht halt dann Mbappé drauf und Haaland und die Kinder werden ja auch viel mehr Fans der Spieler. Und weil, ja, weil dann halt Mbappé gerade bei PSG spielt, finden die natürlich dann PSG cool. Aber
ja, weil auch einfach, weil du es besser vermarkten kannst. Ja. Weißt du, die Serie A hat an Strahlkraft gewonnen, als Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin gewechselt ist.
Ja, die ganze Liga davon profitiert, klar.
Ja, davon profitiert die ganze Liga. Und diese Wechsel haben wir in der Bundesliga nicht, sondern hier wechseln die Leute kurz bevor sie den Weltstar-Status erreichen, wechseln sie. Siehe Haaland, siehe kommenden Sommer Bellingham, siehe. So, das, und das muss man irgendwann muss man das akzeptieren oder muss sich entscheiden, das ist so und wir machen jetzt Beste draus, das ist gut und schön und attraktiv und ist dann aber wirklich eher von nationaler Bedeutung. Oder aber wir reißen den Hafen auf, um zu gucken, ob international noch Gelder zu generieren geht. Am Ende geht es ums Geld, ist ja klar. Jetzt in Katar, ne, ist es mir, dir sehr wahrscheinlich auch, ist ja klar, war ganz klar und offensichtlich, dass sich das natürlich über Nationen und über Kulturen und so weiter erzählt, dieser sportliche Wettbewerb, aber dass es in allererster Linie um die Leute geht. Es geht um einzelne Figuren. Es geht um Cristiano Ronaldo, es geht um Lionel Messi, es geht um Neymar und es geht um, weiß ich nicht, den Mo Salah oder also solche, es geht um einzelne Spieler. Und der einzige deutsche Spieler oder der einzige Bundesligaspieler meiner Meinung nach, der da an irgendeinem Wolkenkratzer hing, war Manuel Neuer. ja, Mané zum Beispiel, ja, ja,
war,
ja, genau,
war Neuer tatsächlich auf irgendeinen Wolkenkratzer da projiziert. So.
Ja.
Aber das ist ein Thema auf jeden Fall. Ich finde, ich würde nur einen Satz noch gerne dazu sagen, bevor wir dann am Ende noch ein anderes Thema anschneiden sollten, meiner Meinung nach. Ich finde halt in der Diskussion ein bisschen scheinheilig, und das ist ja auch was von vielen Clubs schon zu Recht kritisiert wird, meiner Meinung nach, ist das, dass wir diese Sonderregelung ja schon haben. Also wir haben Bayer Leverkusen, wir haben VfL Wolfsburg, wir haben RB Leipzig, wir haben Hoffenheim.
Ja.
Und auch bei Bayern eben und bei Dortmund hat der Kind auch völlig recht mit dem, was er sagt. Also, weißt du, also ich glaube, die Aufregung ist einfach viel zu groß, weil ich das ist auch wieder ein typisch deutsches Ding, weil man hier immer Angst hat, dass da irgendein böser Scheich kommt, der oder ein Oligarch, der Geld reinpumpt und sich nach zwei Jahren wieder verpisst. Und das ist halt nicht immer so. Das muss man auch mal sagen. Und es ist auch nicht immer so, dass alle Investoren bis aufs letzte Sportliche, bis auf die Aufstellung mitreden wollen. Es gibt auch seriöse Investoren.
Nein, Moment, die wollen nicht in die Aufstellung mitreden, die wollen Geld verdienen.
Ja,
aber das wollen ja hier alle Sponsoren von Bundesligisten, wollen das ja auch.
Genau.
Also die unterstützen natürlich, klar. Aber das ist ja jetzt kein klassisches Sponsoring wie eine Kreisliga. Ich stell euch eine Kiste Bier in den Keller nach jedem Spiel. Super. Und dafür lauft er für meinen Getränkehandel. Ist mein Getränkehandel bei euch auf den Trikots drauf. Also davon kannst du dich ja verabschieden. Also alles, was Sponsoring hat ja den ganz klaren Vorsatz, Gewinnmaximierung, Bekanntheitsgrad erhöhen, um eben die Verkäufe zu erhöhen.
Ja, aber ich sag jetzt, nimm doch RB, das ist doch das konkreteste Beispiel. Es ist am Ende, ist es, egal was die da für einen guten Job machen und für tolle Arbeit, haben wir auch schon 100 Mal drüber gesprochen, am Ende ist es ein Werbeprodukt. Punkt. Genauso. Und genauso will VW, dass der VfL in der Champions League spielt, damit alles andere interessiert ihn nicht. So, das ist so. Und deswegen sage ich, bin ich also auch dafür, oder dass man das zumindest so weit öffnen sollte, dass, wie Hoeneß es richtig sagt, jeder Verein sich selbst aussuchen kann, ob er das will er sich da holt. Ne? Gibt's ja dann auch noch Unterschiede.
Das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Das ist, weil RB Leipzig, ne, wird ja nur national kritisch gesehen. Ja. International fliegen ihnen die Herzen zu.
Absolut.
Das darfst du nicht vergessen.
Aber das meine ich
international
auch.
International sagen die super, die schicken Leute und sagen, zeigt uns, wie ihr das von null aufgebaut habt. Ja. Innerhalb von 13 Jahren oder 14 Jahren hier vom Plattenland zum Champions League Teilnehmer, zum dauerhaften Champions League Teilnehmer, der dann noch guten Fußball spielt. So, zeigt uns das. Wie geht das? Da kommen internationale Delegationen, reisen im Wochenrhythmus an und lassen sich oder laden Ralf Rangnick ein und lassen sich die Geschichte erzählen. Das, weißt du? Also ja, das ist.
Aber das meine ich ja, das ist so wie mit vielen Debatten, die in Deutschland geführt werden. Im Ausland oder international ist es normal oder wird es sogar bewundert. Und in Deutschland sagen wir, mies. So, das ist ja mit vielen Themen hier so.
Ja.
Können wir vielleicht ja auch dann die perfekte Überleitung machen, weil das fand ich tatsächlich Stempel.
Weißt du, ein letzter Punkt noch. Wenn in Newcastle der saudische Scheich, der Blutscheich kommt, der reichste Scheich kommt, ne?
Ja, da sind die ausgerastet, also positiv.
Voll, die haben, total, die haben total. Gefeiert, nackt auf der und was Newcastle macht, ist ja jetzt nicht, die kaufen ja nicht Topstars ein, sondern die entwickeln.
Was übrigens also auch anders vorher befürchtet wurde. Wieder, ne?
Natürlich. Ja. Also es geht darum, eine langlebige, nachhaltige Fußballmarke zu entwickeln. Um nichts anderes geht's.
Und deshalb muss ich ja am Ende auch nicht den Blutscheich aus Saudi-Arabien, muss ich ja jetzt persönlich nicht gut finden. Aber wie du richtig sagst, die Fans hat das einen Scheiß interessiert, wer da kommt. Ja. Hauptsache, die können spielen wieder oben mit. Punkt.
Genau.
So.
Ganz genau.
Und ja.
Deshalb, es ist keine Schwarz-Weiß-Diskussion, sondern es ist eine sehr differenzierte Diskussion, die man über kurz oder lang, meiner Meinung nach, und das ist ja auch zwischen uns beiden offensichtlich konsensfähig, auch führen muss, weil man sich einfach entscheiden muss.
Ja. Definitiv, ja, und wir haben ja noch nicht mal über die Investorenmodelle jetzt bei der DFL gesprochen, was ja auch ein Riesenthema ist. Ne? Also das würde jetzt aber, glaube ich, auch zu sehr, wir sind ja auch kein Wirtschaftspodcast. Ich weiß nicht, wie tief du da in der Materie bist. Das ist schon auch recht kompliziert. Ich finde es auch spannend, aber am Ende geht es auch da nur darum, ist die Liga bereit dafür? Ist es vielleicht unumgänglich? Das ist ja die gleiche Diskussion, die da geführt wird bei der Liga auch. Ne? Also nicht nur bei den Clubs, sondern halt, ob man die Liga an Investor abgibt oder einen Investor einsteigen lässt.
Ja.
Ganz zum Schluss habe ich hier noch stehen, Wolf. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich würde trotzdem gerne drüber reden, egal ob du es gesehen hast. Rudi Völler und Bernd Neuendorf hatten ja ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt war am vergangenen Samstag. Hab ich nicht gesehen. Hast du oder hast du nicht?
Habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nee.
Mir ist danach wieder so ein bisschen schummrig geworden, weil ich habe wirklich gedacht, so die hatten den ersten Auftritt. Es stand jetzt über eine Woche fest, dass die da hinkommen. Die hatten 40 Minuten, 35 Minuten Redeanteil, was jetzt im Sportstudio schon viel ist. Ne? Also sind da halt auch zwei sehr prominente Gäste gewesen, von daher völlig zu Recht. Und die Message, ich hatte dann Sonntagsdienst und dann war so die Frage, ja, wie groß machen wir das denn? Was schreiben wir denn da drüber? Und wie? Und habe ich gesagt, oh, ehrlicherweise muss man gar nichts machen. Und dann, warum? Ja, die hatten halt einfach keine Message. Also das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist, der Rudi ist jetzt da und der Hansi kriegt es schon hin. Das war die Message, die beiden vermittelt haben.
Ja.
Und das ist mir echt zu wenig. Und da muss ich sagen, da bin ich echt ganz schön baff und auch enttäuscht da zurückgeblieben, weil ich sage, da muss man sich doch auch was überlegen. Als DFB-Präsident und als jetzt Rudi Völler, Retter des deutschen Fußballs, wenn ich mich da hinsetze, dann habe ich doch irgendwas im Gepäck oder sehe ich das falsch? Also, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wir machen jetzt, keine Ahnung, irgendwas Populistisches, ne? ein öffentliches Training vorm nächsten Länderspiel, whatever.
Das ist das, was ich darüber gelesen habe. Jetzt gar nicht mal so sehr, aber jetzt, wo du sagst, das, was ich darüber gelesen habe, wir müssen wieder volkstümlicher
werden. Genau.
Oder? Das war.
Genau.
Das war eine große Erkenntnis. Aber das ist ja wirklich eine große Erkenntnis.
Ja.
Also das ist ja jetzt auch nicht erst, also ist auch nicht ganz neu, ehrlich gesagt.
nicht wirklich. Und deswegen, also ich hoffe einfach, dass sie da intern ein bisschen mehr auf die Tube drücken, weil, also da muss ich sagen, das war mir echt ein bisschen dünne. Also und auch, es wird dann nochmal die Diskussion zum 17. Mal geführt, warum wir gegen
Japan. Aber hast du es wirklich gedacht? Hast du gedacht, die setzen sich dahin und legen öffentlich ein Konzept dar?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gedacht, aber ich hätte zumindest gedacht, eben dieses Thema Message, also man weiß ja selber, wie das ist, wie du dich auf so eine Sendung oder auf so einen Auftritt dann vorbereitest und überlegst, du willst ja irgendwas mitteilen. Es ist der erste gemeinsame Auftritt des neuen DFB-Präsidenten mit dem neuen Sportdirektor. Und ich finde da klingelt dein Handy.
Ja, es brummt halt hier ein bisschen. Ne? Das ist aber, liegt weit weg.
Da überlegst du dir was vorher. Und das haben sie, ich weiß nicht, ob sie es nicht getan haben oder ob sie es dann wieder vergessen haben oder ob sie davon Abstand genommen haben oder wie auch immer. Jetzt explodiert es gleich.
Ja, gleich explodiert es. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist, glaube ich, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika aufgeladen.
Big Bounce. Das hat doch irgendwas mit Big Bounce zu tun.
Nee, das ist Joe Biden, sicher.
Das wollte ich noch loswerden. Wir sind auch schon drüber, aber Wolf, lass uns da noch...
Ja, das ist es. Aber der deutsche Fußball hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, Missstände zu kaschieren mit einer gewissen Hemdsärmlichkeit.
Ja.
Ja, und die Personalie Rudi Völler zahlt auf den Deckel ein, meiner Meinung nach. Also ich halte Rudi Völler wirklich für einen guten Mann, ja, der ein bisschen was abfedern kann, ja, der ein bisschen Meinung machen kann, aber was in den letzten Jahren am meisten gefehlt hat, war halt einfach Struktur und Linie, ne?
Absolut.
Klare Linie. Und da in der Richtung hat sich nichts bewegt. Was? Ja? Was sagst du?
Es ist wirklich Joe Biden, der da, glaube ich.
Es ist unfassbar. Warte mal kurz, ich guck mal, wer.
Geh doch mal ran.
Nee, das ist, weißt du, was hier los ist? So. Das ist ja irre. Ja, fantastisch.
Ja, Struktur ist das richtige Wort.
Und ich nur das, es war ja klar, für die nächsten anderthalb Jahre, es geht einfach um die Euro. Es geht darum, alle Kräfte zu bündeln, um diese Euro erfolgreich zu bestreiten. Und danach geht es um Pläne und danach geht es um...
Das ist wirklich spektakulär.
Ich hoffe, dass man das hört. Ich hoffe, dass man es hört. Weil ansonsten ergibt es keinen Sinn, wie es hier brummt.
Also Wolfs Handy schellt ab und zu.
Ja, es schellt. Das ist immer noch. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Also das, da geht es dann in anderthalb Jahren geht's dann drum. Und da muss es dann auch rangehen. Und ich hoffe, dass da hinter den Kulissen einfach ein bisschen was passiert, weil ganz viele Themen halt angefasst werden müssen. Müssen.
Besseres.
Um eine Stoßrichtung vorzugeben. Aber das ist ja im Grunde ist es ja die gleiche Truppe, die Katar verhühnert hat, plus Udi.
So. Ja, und gut, wenn wir jetzt tatsächlich über Strukturen reden, gibt es ja noch diese zweite Taskforce mit Philipp Lahm, Sedia Sasic und so weiter. Das sind ja die, so habe ich das verstanden, die sich eben genau um das kümmern, um das Langfristige, genau. Um Strukturen, ja. um auch alles zu hinterfragen, was wollen wir eigentlich mit dem Campus machen.
Es ist halt so platt. Also du hast ja verschiedene Erzählstränge. Das ist ja Struktur, das ist ja alles platter Quatsch mit uns. Es geht ja darum, was machen wir, wie wollen wir uns weiterentwickeln auf der Mittelstürmerposition, wie soll sich der Fußball weiterentwickeln? Also das ist ja die rein sportliche Diskussion. Dann auf der anderen Seite ist es, wie schaffen wir eine Annäherung zwischen Fans und Nationalmannschaft? Wie kriegen wir das wieder hin? Da spielt natürlich die EM im nächsten Jahr eine ganz entscheidende Rolle. Ist ja so. Also, wenn du Europameister wirst und hier steht alles auf der Straße, dann ist jedwede Diskussion obsolet, weil davon lebst du die nächsten Jahre.
Ja.
So lange, bis es bei einem großen Turnier wieder einen Gong gibt.
Und da regt sich ja in dem Moment regt sich auch keiner über den Campus
auf. Kein Mensch, alles super. Ja. Und Udi super. Und so ein bisschen, glaube ich, spekulieren sie darauf, dass das einfach, dass dieser Euro per se ein Massenphänomen wird. Und es wird ein Stück weit so sein. Ja, und da muss der Sport halt Schritt halten. Deshalb kann man schon sagen, ja, deshalb kann man sich jetzt schon hinstellen und kann sagen, ja, wir müssen jetzt volkstümlicher werden und sonst irgendwas. Aber du musst eben diese 50+1 Diskussion musst du führen mit den Vereinen. Ja, das ist im Zusammenspiel. Da muss auch der DFB mitmachen, weil du einfach eine klare Entscheidung treffen musst und hinter der musst du dann auch stehen. Also da bin ich wieder bei dem Katar-Thema. Dann machst du es und dann machst du es aber auch und dann ist Schluss. Und dann musst du auch Widerstände einfach aushalten, weil du von der Idee überzeugt bist. So, wenn die mehrheitlich sagen, 50+1 muss kommen, dann muss es kommen. Und dann gibt's 4, 5 Vereine, die sagen, wisst ihr was, hier am Arsch die Räuber, nix kommt. So, das ist bei uns, das machen wir nicht. Und dann sagen andere, super, wir machen's. Und dann müssen wir aber unter ethischen Gesichtspunkten die Investoren abklopfen. All das spielt ja mit rein. Und all das gehört zur dringlichen Themenlage im deutschen Fußball mit dazu. Und da müssen halt Entscheidungen her. Die kann man noch mal ein bisschen vor sich herschieben, aber irgendwann musst du eine Entscheidung treffen.
Absolut. Und du darfst, vor allen Dingen solltest du auch eine Sache nicht vergessen, meiner Meinung nach, dass der DFB halt immer noch mehr ist als die Nationalmannschaft. Ne? Also da geht es halt echt auch um 7 Millionen Mitglieder,
das,
um 25.000 Amateurvereine, die sich gerade mit ganz anderen Sorgen rumplagen als mit einem,
100%.
Als mit einem Investor. Nämlich, die müssen gucken, dass sie noch eine Mannschaft hinkriegen. Und
das gehört ja dann auch noch mit dazu. Also muss irgendein Gremium mal ran. Und da ist es wurscht, ob der aus Dortmund kommt oder aus München kommt oder aus Mainz kommt oder aus Köln oder aus Hamburg oder aus Schalke oder whatever. Das ist einfach eine Diskussion, die musst du führen.
Definitiv. Frauenfußball, ne? Nächstes Thema.
Klar.
Klar. Ausbildung, Trainerausbildung, Schiedsrichter, eben Campus. Also die Liste ist nicht zu kurz, würde ich mal behaupten.
Nee,
also,
das ist viel los.
So wie bei uns, Rolf. Ein perfektes Schlusswort.
Bei uns ist immer viel los. Jetzt machen wir es mal auf Schwäbisch Ende. Da haben wir nämlich der Abinder auch noch. Das war's nämlich mit eine Halbzeit mit für diese Woche. Knapp verspätet, aber intensiv. Sehr intensiv dieses Mal. Sehr intensive Diskussion. Und nächste Woche in alter Frische, Donnerstag, 18 Uhr. Wenn alles gut geht, wenn nicht der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika dazwischen kommt mit intensivem Telefonmännchen. Und dann, sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder.
Vielleicht habe ich dann auch wieder eine Stimme. Bleibt gesund.
Das wäre doch schön.
Tschüss.
sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.